freue mich richtig, mit euch allen und auch denen zu Hause heute den zweiten Advent feiern zu dürfen. Advent, ich habe es letzten Sonntag gesagt, von Adventus bedeutet Ankunft. Und ganz ausführlich wären es zwei Worte, Ankunft oder Adventus Domini, Ankunft des Herrn. Wir feiern, dass Jesus gekommen ist, rückblickend, und bereiten uns auf Weihnachten vor, erinnern an Weihnachten, sein Kommen, und gleichzeitig, das ist die zweite Dimension, freuen wir uns hoffentlich, vielleicht auch mit gewissen Gefühlen, dass Jesus wiederkommen wird. Wir feiern also doppelt. Wir feiern sein erstes Kommen und sein zweites, und der Gekommene kommt wieder. Weihnachten ist ein Ereignis, das wir nicht tief genug und nur ansatzweise erfassen können. Denn Gott wird in Jesus Mensch. Gott wird in Jesus Mensch. Was sagt sich so leicht? Gott wird in Jesus Mensch. Aber das hat religionsgeschichtlich eine Dimension, die man gar nicht verstehen und nachvollziehen kann. Denn normalerweise werden die Götter nicht Menschen, sondern wir müssen über religiöse Übungen zu den Göttern kommen, da und dorthin pilgern, diese Rituale vollziehen, damit wir die Götter gnädig stimmen. Und jetzt gibt es einen Gott, und das ist für uns, weil wir so hoffnungslos religiös sind, fast nicht zu glauben. Jetzt kommt dieser Gott zu uns und wird einer von uns, wird Mensch. Und das Ziel ist nicht, dass er uns ein bisschen über die Haare streichelt und uns nett findet, sondern das Ziel ist, dass wir durch diesen Jesus auch Menschen werden können, wirkliche Menschen werden können, nicht Unmenschen. Deshalb sollte man in der Gemeinde und als Christ nicht sagen, es menschelt unter uns, muss ich sagen. Hoffentlich menschelt es unter uns, hoffentlich seid ihr zwei auf dem Weg zum wahren Menschsein. Wir können höchstens sagen, es unmenschelt unter uns. Aber Mensch sein, das hat Gott gezeigt in Jesus, ist etwas Gutes. So viel zur Vorrede. Jetzt kommen wir zu heute, und in Advent, ich habe es gesagt, feiern wir auch die Wiederkunft Jesu, sein zweites Kommen, wie man es so schön sagt, die Vollendung aller Dinge und die Wiederherstellung, wie das immer sein wird. Und da gibt's seit 2000 Jahren, seit Jesus hier war, gibt's das Bestreben zu berechnen wollen, wann Jesus wiederkommt. Sag uns genau, wann er wiederkommt. Deuten der Zeichen hat Hochkonjunktur, ist unglaublich. Die Predigten im Internet, die uns sagen, wann Jesus wiederkommt, die haben tausendmal so viel Klicks wie unsere. Denn die haben den Checker. Seit ich Pastor bin, ist Jesus ungefähr 30 Mal wiedergekommen. Jedes Jahr wieder. Und das ist etwas, das mich müde gemacht hat, aber das mich nicht. Und nichtsdestotrotz werde ich über die Zeichen der Zeit predigen. Denn Jesus sagt, wir sollen das tun. Wir sollen sie aber richtig deuten, richtig interpretieren. Und schon die Jünger, und das beruhigt, die haben bei der Himmelfahrt Jesu, als Jesus dann in den Himmel, in eine andere Sphäre ging, er ging ja nicht weg, sondern nur in eine andere Sphäre, haben sie zu ihm gesagt, sag uns Jesus, wann wirst du wiederkommen und das Ganze vollenden? Sag uns, wann ist das? In 4 Wochen, 6 Wochen, 3 Jahren, in 2022, 2028? Und dann sagt Jesus, und ich weiß gar nicht, wie man das ständig überlesen kann. Jesus sagt ganz schlicht und einfach, liebe Leute, sagt er zu seinen Jüngern, ich weiß das nicht. Nicht einmal ich weiß, wann Gott alles vollenden wird. Ich weiß das nicht. Der Vater, der weiß es. Und auf den vertraue ich. Der weiß es. Und wenn der die Dinge vollenden wird, dann wird er es vollenden. Aber ich weiß es nicht. Also ihr müsst nicht berechnen. Das sind Irrwege, das hilft euch nichts. Und dennoch sagt er dann, wer Lukas 12 liest, Lukas Evangelium wäre so ein Kapitel zu lesen jetzt in der Weihnachtszeit, in der eher besinnlichen, düsteren Zeit, wo es früh dunkel wird, wo man solche Dinge bewegen und meditieren kann. Dort sagt Jesus dann, zu seinen Jüngern, im ganzen Kapitel geht es um seine Wiederkunft, dann sagt er eben diese Sätze, die Julia schon angeschnitten hat. Er sagt dann ganz einfach, wenn ein Südwind weht, jawohl, normalerweise geht es im Westen los, genau. Wenn ihr seht, wie sich im Westen Wolken bilden, dann sagt ihr, es wird Regen geben. Damals gab es noch keine Wetter-Apps, aber man hat das ungefähr wahrgenommen. Wenn ihr seht, wie sich im Westen Wolken bilden, sagt ihr, es wird Regen geben. Und ihr habt recht. Ich erinnere mich, ich komme von der Landwirtschaft, mein Vater hat manchmal gesagt, da hinten im Westen, da ziehen Wolken auf. Wir mähen kein Heu. Es wird Regen geben. Und es stimmt oft. Es hat Regen gegeben. Dann sagt er weiter, wenn ein Südwind weht, sagt ihr, heute wird es heiß werden. Und genau so ist es. Und dann sagt er, komischerweise, ihr Heuchler. Man könnte es auch übersetzen, ihr Schauspieler. Ihr tut nur so, als ob. Die Erscheinungen der Erde und des Himmels versteht ihr zu deuten, aber die Zeichen dieser Zeit könnt ihr nicht deuten. Ihr seid Heuchler. Ihr seid Scheinheilige, ihr habt nicht den Checker, ihr habt keine Ahnung. Jetzt sagt er hier, wir sollen die Zeichen eben doch deuten, doch interpretieren. Aber wir sollen sie richtig interpretieren. Wir sollen sehr wohl hinschauen, was läuft in der Weltzeit, in der wir leben, aber dann richtig interpretieren. Dann kommt eine Geschichte, eine Folgegeschichte, ist ein sogenanntes Gleichnis. Gleichnisse sind dazu da, dass wir sie bewegen und lesen, um in tiefere Wahrheiten vorzudringen. Wir denken immer, Gleichnisse sind, da erklärt Jesus an einem Beispiel, dass wir es besser verstehen. Nein, die Gleichnisse, die sind vielschichtig und Jesus sagt, lest sie mehrmals und bewegt sie in eurem Herzen, dass ihr in tiefere Wahrheiten vordringt. Und dann erzählt er die Geschichte von einem Weinbauer, der in seinem Weinberg einen Feigenbaum gepflanzt hat und dieser Feigenbaum trägt 3 Jahre keine Frucht. Und dann kommt der Besitzer des Weinberges und sagt zum Gärtner, hau das Ding endlich ab. Der bringt keine Frucht, hau ihn endlich ab. Und dann sagt der Gärtner, gib ihm noch ein Jahr, gib ihm noch eine Chance. Ich werde ihn pflegen, die Erde auflockern und gießen und Dünger, und wenn er nächstes Jahr keine Frucht bringt, dann darfst du ihn abhauen. Dann hauen wir ihn ab. Das sind alles Endzeitreden. Da kommt einer wieder, der schaut nach der Frucht und wenn sie nicht da ist, dann wird Tabula rasa gemacht, abgehauen. Und dann kommt etwas weiteres Interessantes. Gehe nochmals zurück. Dann kommen Leute zu Jesus und erzählen von einer schrecklichen Sache. Da waren Galiläer, die haben im Tempel geopfert. Und Pilatus, wieso auch immer, Pilatus, der römische Statthalter, der ließ diese Galiläer niedermetzeln. Ein schreckliches Gemetzel. Es gibt schon seit tausenden Jahren, was die Hamas angerichtet hat, noch viel schlimmer. Die werden einfach niedergemetzelt. Und dann vermischt sich das Blut dieser Menschen mit dem Blut der Opfertiere. Und das ist ein Gräuel für Juden, denn Blut ist heilig. Es ist ein schreckliches Gräuel passiert. Das ist die Geschichte, die nachdem deutet die Zeichen Jesus erzählt wird. Und dann sagt Jesus, warum mussten diese Männer auf diese Art und Weise sterben? Warum mussten sie sterben? Was ist da los? Eben Deuten der Zeichen, was passiert ist. Warum hat die Hamas angegriffen? Warum dieses schreckliche, brachiale, bestialische Massaker? Jesus kommt wieder, sagen wir dann. Und hier sagt er, warum mussten diese Männer auf diese Weise sterben? Daraufhin sagte Jesus zu den Leuten, meint ihr etwa, dass sie einen so schrecklichen Tod fanden, weil sie schlimmere Sünder waren als die anderen Leute in Galiläa? Ihr wollt die Gründe wissen. Meint ihr, die waren schlimmere Sünder? Waren bösere Menschen? Und dann sagt er, nein, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle genauso umkommen. Wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle genauso umkommen. Dann wird noch eine Geschichte erzählt. Der Turm von Siloa, der schiefe Turm von Pisa heute, der ist umgefallen und hat 18 Menschen unter sich getötet. Sind verschüttet, gestorben, 18 Menschen. Und dann sagt er genau haarscharf dasselbe und das muss uns aufhorchen lassen. Und er sagt, was denkt ihr, waren die schlimmere Menschen als ihr? Waren die schlimmer? Waren die böser? Und dann sagt er noch einmal in Vers 5, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr genauso umkommen wie diese. Eine verrückte Sache. Jesus sagt hier, das, was geschieht, ist nicht ein Zufall, ein Aneinanderreihen von geschichtlichen Ereignissen, sondern diese Ereignisse, die wollen gedeutet werden. Die wollen eine Interpretation, und zwar wollen die geistlich gedeutet werden. Interessant ist hier, und das wäre für uns alle hier sehr interessant und spannend, Jesus spricht kein Wort über Pontius Pilatus. Er erwähnt ihn nicht einmal. Und er deutet das nicht politisch oder ökonomisch. Überhaupt nicht. Das machen wir ja. Jetzt beginnen wir mit Friedrich Merz und dann mit dem und mit Trump und alles. In den christlichen Medien wird über die hin und her und rauf und runter geschrieben. Jesus würdigt Pontius Pilatus keines Wortes. Er verliert nicht mal ein Wort über die politische Situation. Er empört sich nicht in einem Satz über das, was Pilatus hier hat anrichten lassen. Gar nichts. Null. Er empört sich nicht über die Architekten vom Turm von Siloa, die gemurkst haben. Die korrupten Bauarbeiter, die den Stahl mit nach Hause genommen haben, wenn es das überhaupt gab damals. Kein Wort. Und das ist für uns entscheidend wichtig, wenn wir Adventus im Sinne von Jesus kommt wieder begehen und feiern. Jesus kommt wieder. Das Entscheidende, und das ist die geistliche Deutung, die kann man nicht einmal wirklich nachvollziehen. Er sagt ganz schlicht und einfach, kehrt um. Kehrt um. Im Gleichnis, nach dem Deuten der Zeichen, Südwind und Westwind, kommt, ich habe es erwähnt, die Geschichte, wo er sagt, da sind zwei, die sind auf dem Weg noch miteinander vor Gericht und er sagt zu dem, der schuldig ist, der dem anderen etwas schuldet, bring das Ding in Ordnung, solange ihr noch auf dem Weg seid. Bring es in Ordnung, denn wenn du es nicht in Ordnung bringst, wirst du vor Gericht gezerrt, zu Recht, und dann landest du im Gefängnis und da wirst du sterben, bis du den letzten Heller bezahlt hast und das kannst du nicht. Bring dein Leben in Ordnung. Wenn wir von Wiederkunft und Adventus reden und die schrecklichen Dinge erleben und sehen, dann sagt Jesus nicht, und jetzt empört euch mal, lasst mal den christlichen Ärger los und sagt endlich der Welt, wie doof und blöd und dumm alle sind. Er sagt, geh in dich und kehr du um in deinem Leben. Kehr du um, Thomas, in deinem Leben. Und wenn Jesus von Umkehr spricht, dann ist das etwas Umfassendes. Dann hat das damit zu tun, dass wir zu Gott zurückkehren, dass wir uns öffnen für Gott, nicht einmal bei unserer Bekehrung, sondern immer wieder uns öffnen für Gott, zu Gott zurückkehren, jetzt in der Besinnungszeit und fragen, Herr, wie denkst du über mich? Wie sieht's aus? Wie sind deine Gedanken über mich? Umkehr bedeutet Rückkehr zu Gott. Umkehr bedeutet Sündenvergebung. Da ist etwas schiefgelaufen in meinem Leben. Und wenn ich umkehre, will ich das bekennen. Ich will nicht einfach sagen, ich kehre jetzt um und tue so, wie wenn vorher alles gut gewesen wäre. Nein, ich kehre um und sage, Herr, oder zu meiner Frau Regina, da habe ich Mist gebaut, ich bin schuldig geworden an dir, bitte verzeih mir. Das ist das Zweite. Das Dritte, Umkehr bedeutet, dass wir im sozialen Miteinander umkehren und neu miteinander umgehen. Und das Vierte ist, wenn wir umkehren, dass wir uns bereit machen, diesem Jesus zu begegnen, wenn er wiederkommt. Jetzt bitte nicht den Fehler machen und sagen, müssen wir uns jetzt doch den Himmel verdienen. Nein, nein und nochmals nein. Gott hat uns so reich beschenkt. Er hat uns das Leben gegeben. Er hat uns vergeben. Und er sagt, es gibt keinen anderen Weg zu diesem viel beschworenen Frieden, als dass ihr einander vergebt. Er sagt, macht es mir einfach gleich. Werdet Mensch, werdet wie ich, werdet Mensch und vergebt einander. Wagt einen Neuanfang. Fangt tiefgründig neu an. Denkt um. Und der Referenzpunkt für alles ist niemand anders als Jesus und dessen Leben. Schau diesen Jesus an. Und du erkennst Gott. Schau diesen Jesus an, wie er gelebt hat, was er gelehrt hat. Schau ihn genau an. Schau genau hin. Und dann werde Teil dieser großen Story der Bibel. Werde ein Nachfolger mit Haut und Haaren von diesem Jesus in all deinen Lebensbereichen. Aus tiefer Dankbarkeit und aus der tiefen Überzeugung, so ist Menschsein möglich. So gelingt Menschsein. So wird Friede auf die Erde kommen. Unglaublich schön und einladend und gleichzeitig unglaublich herausfordernd. Umkehr bedeutet von ganzem Herzen neu denken. Die Dinge entlang den Gedanken von Jesus beginnen zu bewerten. Nicht wie du mir, so ich dir, sondern wie du mir, wie ich dir, nein. Nicht wie du mir, so ich dir, sondern ich dir gegenüber, so wie Jesus mir. So wie Jesus mir begegnet, will ich dir begegnen. Nicht du bist das Maß. Du bestimmst nicht mein Tun, sondern Jesus. Und das ist die tiefere geistliche Bedeutung, dass Jesus sagt, egal was passiert, der erste Schritt ist einmal sich selber anschauen, bei sich selber beginnen. Jemand hat mal gesagt, wenn ihr nach Fehlern sucht, dann benutzt einen Spiegel und nicht ein Fernglas. Wenn ihr nach Fehlern sucht, benutzt einen Spiegel und nicht ein Fernglas. Denn Veränderung, Erneuerung, Verwandlung beginnt bei mir. Die beginnt nicht, indem ich irgendjemand vorhalte, so müsstest du leben. Dann wäre es besser auf dieser Welt. Sondern es beginnt bei mir. Nimm einen Spiegel und nicht das Fernglas und schau die Leute an. Ich habe mir das ein bisschen so vorgestellt, habe gedacht, was wäre das für eine Welt, wenn die Christen in sich gingen bei solchen Ereignissen und würden solche Ereignisse, so wie es Jesus übrigens sagt, kehr du um, und sie würden in sich gehen und sagen, wo müsste ich mein Leben ändern? Aufgrund der Ereignisse. Ich habe dieser Tage gelesen, dass ein 62-jähriger Porsche-Fahrer und ein 73-jähriger Motorradfahrer sich auf der B33 ein Rennen geliefert haben. Und es ging für den Motorradfahrer richtig dumm aus. Und jetzt sind sie vor Gericht. Jetzt lese ich das und dann denke ich, geschieht dem Porsche-Fahrer recht, wieso muss man mit 73 noch Motorradrennen fahren auf der B33? Aber Jesus würde sagen, Thomas, geh in dich. Schau dich mal an, wenn du noch ein Motorrad hättest oder gar ein Porsche, von dem du ja schon immer träumst. Kehr du mal um. Geh du mal als erstes in dich. Nimm erstmal einen Spiegel, bevor du ein Fernglas nimmst. Ist verrückt. Ich glaube, Jesus sagt uns, wenn die Welt anders werden soll, wenn dieser Weihnachtsfrieden, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden, wenn der einziehen soll, dann macht's wie ich, macht's wie Gott, beginnt mit einem. Beginn bei dir. Nimm alles als Anlass, in dich zu gehen, in dieser jetzt besinnlichen Zeit, besinn dich, lass dir mal den Spiegel vorhalten. Schau ganz einfach mal tief in dich hinein. Betreibe eine ehrliche Gewissensforschung. Das ist der erste Schritt, wenn es um das Ende geht dieser Welt. Und das hat das große Ziel, dass wir gerichtet sind, wenn Jesus wiederkommt. Wenn ich die vier Bereiche, die ich genannt habe, um gerichtet zu sein, zu Gott umkehren, Schuld vergeben lassen, im Sozialen neu leben und die Wiederkunft erwarten, wenn wir das durchbuchstabieren, sind wir gerichtet. Gericht sehen wir ja überwiegend als hier Schuld, hier Strafe, da kriegt einer auf den Deckel, der muss Buße tun, der muss Geld bezahlen, der muss den Porsche abgeben, der muss ein Jahr ins Gefängnis. Da hat sich nichts geändert, null und nichts bei diesem Menschen. Aber wenn er in sich geht und sich für Gott öffnet und wirklich umkehrt und umdenkt, Schuld vergeben lässt, dann beginnt etwas Neues in ihm zu wachsen. Das ist der erste Schritt, egal was passiert, sagt Jesus, geh mal in dich. Ich habe mir das so vorgestellt, als Corona kam, gingen ja wieder die Endzeitspezialisten los und ich habe einen guten Freund angerufen, der prophetisch begabt ist, der in der geistlichen Gemeindeerneuerung unterwegs ist und ich habe zu ihm gesagt, du Manfred, was denkst du, was würde Gott sagen jetzt? Was würde Gott sagen zu uns Christen? Und dann sagt er ganz einfach zu mir, ich glaube, Gott wird sagen, haltet endlich mal die Klappe. Haltet die Klappe und geht mal in euch. So wie die Freunde Hiobs. Hiob hat Schweres erleiden müssen. Die Freunde kommen zu ihm. Und was tun sie? 7 Tage und 7 Nächte schweigen sie. 7 Tage, 7 Nächte schweigen sie. Und ich habe gedacht, was wäre, Corona kommt, die Christen gehen in sich, öffnen sich für Gott, die sozialen Medien schweigen, die sind wie tot auf dem christlichen Sektor, weil die Menschen in tiefer Betroffenheit sich zuerst einmal für Gott öffnen, ganz für Gott öffnen, bevor sie laut drauf losplappern und in sich gehen. Und jeder kehrt für sich persönlich um. Das wäre die geistliche Deutung der Ereignisse unserer Zeit. Egal was du liest, geh erstmal in dich. Öffne dich neu für Gott. Sei bereit, Schuld einzusehen. Kehr um zu deinen Mitmenschen. Und erwarte mit Sehnsucht diesen Jesus. Dann bist du gerichtet. Gerichtet sein heißt ja, ich bin reisefertig. Ich bin gerichtet für Gottes neue Welt. Ich hoffe, dass das jeder hier sagen kann, weil ich bei Gott angedockt habe, weil ich umgekehrt bin zu Gott, weil ich mir meine Schuld vergeben habe lassen, weil ich mit meinen Menschen neu umgehe, aus Dankbarkeit, nicht als Werk Gerechtigkeit, sondern aus Dankbarkeit. Weil dieser Gott so gut ist, dass er Mensch wird. Mahatma Gandhi hat das mal so gesagt, ich hoffe, dass ich das zitieren darf, diesen Gandhi. In Wirklichkeit ist er nicht so groß. Gell? Gandhi, als ich in Indien war, der ist so groß ungefähr. Ein ganz schmächtiger Bursche. Mahatma Gandhi hat mal gesagt, und da hat er recht, und das sicher auch im Sinne Jesu, sei du selbst die Veränderung, die du dir für die Welt wünschst. Beginn bei dir. Und das ist bei Jesus ein Prinzip, beginn bei dir selber. Ich beginne bei mir, mich Gott zu öffnen. Ich beginne Schuld zu bekennen. Ich beginne meinen Mitmenschen neu zu begegnen und ich persönlich erwarte diesen Jesus. Das ist der tiefere Sinn. Wir deuten immer alles politisch und wirtschaftlich und meinen, wir müssen die Umwelt retten. Ich bin auch dafür, dass wir gut mit der Umwelt umgehen. Alles keine Frage. Aber es ist ein tieferes geistliches Motiv. Und das finde ich hochspannend. Sei du selbst die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst. Behandle deine Mitmenschen so, wie du von ihnen behandelt werden willst, würde Jesus sagen. Und das beginnt. Nicht mit dem Zeigen auf die anderen, sondern auf mich. Ich habe vorhin was erwähnt und das ist ein Umkehrprozess, den ich jetzt in dieser Weihnachtszeit vollziehe. Ist eine peinliche Angelegenheit, aber es ist so. Ich habe vorhin gesagt, wenn wir durch Ortschaften, vielleicht habe ich es gesagt, weiß gar nicht mehr, wir orientieren uns gerne, wenn wir durch Ortschaften fahren, nicht an dem, wie schnell wir fahren dürfen, sondern wo die Blitzer stehen. Und dort fahren wir entsprechend. Wenn der Blitzer vorbei ist, wumm, geht es wieder los. So leben wir mit Jesus. Sag mir genau, wenn du kommst. Am 31. Dezember, dann bis 30., da lasse ich noch die Sau raus und dann werde ich ein guter Mensch. Und genau das will Jesus nicht. Und deshalb sagt er, lebt jeden Tag so in der Umkehr, in der ständigen Umkehr, dass ihr bereit seid. Und so eine Blitzerangelegenheit, die mir sehr unangenehm ist, aber ich habe den Eindruck, ich muss sie erzählen als ein Prozess der Umkehr. So eine Blitzerangelegenheit, die hat mich getroffen. Ich war unterwegs, bin Zotzneck rausgefahren. Wer Zotzneck kennt, Richtung Mühlingen, der weiß, da geht es leicht bergab. Und ganz da vorne, 200 Meter ungefähr, steht das Ortsende, Schild. Und links und rechts keine Häuser mehr. Und ich sehe das Ortsende, Schild. Und denke, okay, ich darf ja am Ortsendeschild ab dort 100 fahren. Also muss ich ja schauen, dass ich, wenn ich dort bin, 100 habe. Drück auf die Tube, wusch macht's, die blitzen mich. Ich schaue auf den Tacho, zwischen 90 und 100. Ja. Christian kennt die Story, der ist in meinem Gebetstrio mit dabei. So, jetzt geht's los. Schuld? Bezahlen? Also gehe ich nach Hause, wie man das macht, google kurz, wie viel das kostet und so weiter. Das wäre noch gegangen, aber ein Monat Führerscheinentzug. Der Geldbetrag ist ziemlich hoch, 800 Euro. Okay, ich muss das irgendwie meiner Frau sagen. Die merkt die Kontobewegung, ich merke das. Ich habe keine Lust darauf. Ich muss es unseren Kindern sagen, unseren Enkeln, ich habe keine Lust darauf. Ich bin Vorbild, ich will Vorbild sein. Und das hat mich so umgetrieben und dann habe ich, im Internet gibt es dann, wollen Sie Widerspruch einlegen, gebe ich ein paar Angaben an und wusch kriege ich schon einen Telefonanruf vom Rechtsanwalt und der sagt, Herr Dauerhalter, Sie haben angekreuzt, wie kann ich Ihnen helfen? Ich sage, das ist passiert und dann sagt er, okay, da finden wir Möglichkeiten, war der Blitzer mindestens 100 Meter vom Ortsschild entfernt und ich sage, das nützt nichts, ich bin zu schnell gefahren. Ja, wenn Sie so kommen, sagt er, und sagen, Sie sind zu schnell gefahren, haben wir verloren, Sie müssen das anders aufziehen. Und ich sage, ja, ich kann doch nicht anders, ich bin zu schnell gefahren. Ja, das geht nicht. Was war es für ein Blitzergerät? Dann sage ich, so und so steht drauf. Und dann sagt er, okay, da haben wir Chancen. Aber Sie dürfen nicht sagen, dass Sie zu schnell gefahren sind. Ich sage, ich kann ja gar nicht anders. Und das ging so hin und her und hat mich so begniet, dass ich kurz davor war zu sagen, ich habe ja eine Rechtsschutzversicherung, also könnten die ja klagen. Und da war die Stimme des Heiligen Geistes, die sagte, Thomas, du bist zu schnell gefahren und du weißt es, steh dazu. Steh dazu und sag, ich bin über 40 Kilometer zu schnell gefahren und das war ein blöder Ort, aber Ende, fertig, steh dazu. Das war der erste Kampf. Nicht vor Gericht gehen, sondern sagen, ich bin zu schnell gefahren. Ende. Und da gibt's nichts. Das war der erste Schritt. Ich bin zu schnell gefahren, habe es meiner Frau gesagt. Und es ist mir echt peinlich, auch das hier zu erzählen, ist mir peinlich, ist mir unangenehm. Wie kann man in dem Alter noch so blöd sein und sowas machen? Die Geschichte geht weiter. Ich bin eingeladen zum Predigen am letzten Abend des Jahres, am 31.12. in Münster. Ist eine Ehre und was Schönes dort zu predigen, so eine Jahresabschlusspredigt zu machen. Und ich denke, oh, wenn die jetzt erfahren, dass ich den Führerschein abgeben musste, passt das noch? Bin ich noch Vorbild? Geht sowas überhaupt? Ja, was mache ich jetzt? Ach, habe ich gedacht, ich stehle mich einfach raus und sage, ich habe mir es anders überlegt, ich mache es doch nicht. Adam und Eva-Syndrom, verstecken, einfach verstecken. Ich duck mich weg, ich versteck mich. Ich bleibe einfach in Eirach, fertig. Und zu den anderen der Levi sage ich, ja, ich habe eine Auszeit. Und die würden sagen, wow, Thomas, Respekt, dass du eine Auszeit machst. Aber da war die Stimme des Heiligen Geistes, die hat gesagt, Thomas, bitte hör auf mit dem Scheiß. Es gibt nur einen Weg, in diesem Gremium der Pfarrer zu bekennen. Und ich sage, oh, ich weiß nicht, ob ich das will und kann. Ich habe es dann Daniel gesagt, der hat gesagt, mach's, okay, er war dabei. Dann habe ich bekannt, liebe Leute, ich werde am 31. vielleicht predigen, aber ich werde keinen Führerschein haben in diesem Zeitraum. Denn ich gebe ihn ab von Mitte Dezember bis Mitte Januar. Darf jemand wie ich dann predigen? Ich nehme das ernst. Ich nehme das ernst. Und dann sagt jemand von den Leuten, was sind deine Schlussfolgerungen? Und ich sage, das Erste ist, dass ich zu dieser Schuld stehe. Ich bin schuldig geworden. Ich habe das Gesetz gebrochen, das ist so. Das Zweite ist, ich werde ohne Wenn und Aber die Strafe bezahlen, die Konsequenzen tragen und ich werde den Führerschein abgeben. Und dann das Vierte ist, ich habe mit meiner Frau geredet, mit Freunden geredet. Was ist es denn in mir, dass ich zu schnell fahren muss? Ich kann jetzt nicht sagen, ab morgen fahre ich dann nur noch korrekt. Das wäre eine Illusion, das ging 2 Tage, aber länger nicht. Und da ist ein Persönlichkeitsanteil in mir, der hat so ein bisschen was Rebellisches und ein Persönlichkeitsanteil, der sagt mir, ich lebe im Hier und Jetzt. Und wenn ich im Hier und Jetzt lebe, dann lebe ich im Hier und Jetzt und dann bin ich zu Hause und dann schreibe ich noch eine E-Mail und die schreibe ich weiter und der kann nachher warten. Respektlos. Das will ich nicht, also schreibe ich die E-Mail weiter, sitze ins Auto und fahre zu schnell. Kann ich es irgendwie kompensieren? Und klar war, ich muss an dem Punkt an mir arbeiten, an diesem Persönlichkeitsanteil, zu sagen, nein, ich will nicht nur im Hier und Jetzt leben und der Nächste ist mir dann wie egal. Ich muss in meiner Denke, und jetzt sind wir beim Umkehren, beim tiefen Umkehren, ich muss umkehren, neu denken. Ich muss mich Gott zuwenden. Ich muss Schuld bekennen. Ein tiefer Umdenkprozess. Und dann hat die Person gesagt, du bist zu deiner Schuld gestanden. Du hast die Konsequenzen getragen und du bist in einem tiefen Umdenkprozess. Bitte predige am 31.12. Wir wissen es jetzt. Und wenn es sich rumspricht und irgendjemand zu uns kommt und sagt, habt ihr gewusst, dass der Prediger da vorne den Führerschein weg hatte, können wir sagen, ja, wir haben es gewusst und aus diesen Gründen zugestimmt, dass er predigt. Und dann habe ich gemerkt, boah, ist das schön. Sünde bekennen, dazu stehen, Konsequenzen tragen und tief umdenken. Ist das schön? Das ist befreiend. Den Weg, den Jesus uns aufzeigt, der ist befreiend. Auch jetzt, wenn ich es hier gesagt habe, ist das befreiend. Ich habe es im Leitungskreis gesagt und ich weiß nicht, wie viel der Leiter es den Frauen erzählt haben. Es gibt keine Schweigepflicht, ihr dürft das überall erzählen, euren Hunden und Katzen, ihr dürft das. Und ich habe gedacht, wenn ich denn in die Gemeinde komme, dann weiß ich nicht, weiß es jetzt der Peter schon und der Joachim. Und Und dann versteckt man sich. Adam und Eva-Syndrom, ich habe schon gesagt. Ich gehe dem und dem aus dem Weg und dann schaut mich einer komisch an, der Wolfgang, dann denke ich, oh, der weiß es vielleicht auch. Und das ist so doof. Umkehr bedeutet bekennen. Nicht oberflächlich sagen, ja, das passiert jedem Mal und ich habe es ja bekannt, sondern ich schäme mich wirklich. Ich schäme mich dafür und es ist mir peinlich. Aber es gibt keinen anderen Weg als diesen. Und das wäre wahre Umkehr. Ein guter Freund hat mir noch gesagt, nicht, dass jetzt eine Angst aufkommt, ein guter Freund hat mir noch gesagt, Thomas, ich habe eine Bitte. Du bist ein bisschen ein Lausbub und ein Spitzbub, das weiß ich. Und ich habe die Sehnsucht, dass du das bleibst. Und nicht so ein grauer, regelkonformer, nur noch alles Richtigmacher wirst. Aber überleg dir gut, wo du den Lausbub auslebst, dass es nicht zu teuer wird und zu peinlich wird. Habe ich gesagt, ein schöner Kommentar. So viel zu mir. Und wenn Leute jetzt sagen, kann ich verstehen, Thomas, mach mal eine Pause mit Predigen, wenn du solche Dinge drehst. Das ist eine Ordnungswidrigkeit übrigens, keine Straftat und trotzdem kein Bagatell. Wenn Leute das empfinden, geht zum Dänen und sagt ihm, der Thomas soll mal Pause machen. Ich bin offen für diese Dinge. Aber ich will einfach den Weg gehen, den uns das Evangelium lehrt. Wenn wir diesen Weg zum Schluss, wenn wir diesen Weg in unserem Leben so gehen, jetzt in der Zeit von Weihnachten, der Umkehr, der Buße, der Erneuerung, zuerst in den Spiegel schauen, dann heißt das nicht, dass wir andere nicht ermahnen dürfen und korrigieren dürfen. Nur ist der erste Weg immer bei mir selbst. Dann habe ich auch Autorität, in das Leben anderer zu sprechen. Jesus formuliert es so, wenn ihr bei einem anderen etwas findet, das ihr meint, unbedingt kritisieren zu müssen, dann erinnert euch daran, wie viel eigentlich an euch selbst auszusetzen wäre. Der erste Schritt. Wenn euch klar geworden ist, dass ihr Tag für Tag vom Erbarmen Gottes und auch anderer Menschen abhängig seid, dann dürft ihr vorsichtig versuchen, einen anderen zu korrigieren. Aber lebt in dieser ehrlichen Selbstreflexion. Und dann könnt ihr auf andere zugehen und ihr werdet zum Segen für sie. Ich fasse zusammen mit diesem Schlusssatz. Geh in dich, jetzt in dieser Weihnachtszeit. Geh in dich, öffne dein Herz für Gott. Beten ist offen werden für Gott. Fragt ihn, wo sind noch Leichen im Keller? Öffne dein Herz für deine Mitmenschen, denn zum Ich finde ich nur im Du, im Gegenüber. Fragt mal Mitmenschen, wie sie euch wahrnehmen. Nimm Jesus als Maßstab, der fleischgewordene Gott, der klein wurde, dieser Jesus, der so gelebt hat, obwohl er alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Und werde ehrlich zu dir selbst. Denk um und kehr um, wo nötig. Sei du selbst die Veränderung, die du dir im Sinne Gottes für diese Welt wünschst. Und so, sagt Jesus, so bist du gerichtet für das zweite Kommen Jesu. Und es ist egal, ob es heute ist oder morgen oder übermorgen. Und dann können wir auch in aller Demut da und dort politisch mal mitreden, aber in einem anderen Sinn und in einem anderen Geist. Der Herr segne euch reich auf diesem Weg, denn er meint es unfassbar und unbeschreiblich gut mit uns, seinen Menschen. Amen.